Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist David Plaschke und wir sind in einer Bibellehrreihe Vers für Vers durch die Offenbarung. Und ich freue mich riesig, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Und was wir in diesem Bibelkurs machen, ist ganz leicht. Wir gehen Vers für Vers für Vers durch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Kein anderes Buch wird so heftig diskutiert, ist so umstritten, gilt als schwer verständlich. Und wir werden jeden Vers einzeln auseinandernehmen in diesem wunderbaren Buch, um so erstens zu verstehen, worum geht es, zweitens, was sind die Endzeit-Dinge, die Jesus hier anspricht, was ist wichtig für die Gemeinde zu verstehen und drittens, das Allerwichtigste, wir wollen Leidenschaft für Jesus wecken. Wir wollen leidenschaftlich für Jesus leben, wollen ihn lieben mehr und mehr und für ihn leben. Und heute haben wir mal, ich mache das ja noch nicht allzu lang mit diesen YouTube-Videos und diesen ganzen Geschichten, heute haben wir mal auf der einen Seite da drüben die Bibeltext und eine Folie, denn es ist heute ein etwas längerer Bibeltext. Für unsere Verhältnisse. Sechs ganze Verse werden wir heute durchnehmen aus Offenbarung Kapitel 5 und somit das fünfte Kapitel der Offenbarung abschließen. Wir werden nochmal das gesamte Kapitel jetzt zusammen lesen und ich lese aus der Schlachterübersetzung ab Kapitel 5 und dann beten wir noch zusammen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Soweit das Kapitel und jetzt beginnen wir mit unserem heutigen Text. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine sieben Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und du hast für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron, um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000. Und tausend mal tausend, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zur Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Anbetung des Lammes. Vater, wir danken dir für diese herrliche Bibelpassage. Wir danken dir für den Höhepunkt der Thronsaalvision, die Johannes hier miterleben durfte. Danke, dass der Endzeitplan Gottes in der Hand unseres Herrn und unseres Retters ist. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns, mir jetzt gerade beim Sprechen und dass du auch allen, die das sich anschauen, sich angucken, den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst. Erleuchte unsere Herzensaugen über die Herrlichkeit dieses Textes, über die Herrlichkeit des Lammes und entzünde unsere Herzen mit neuer Leidenschaft, mit neuer Liebe für dich. In Jesu Namen. Amen. Dieser wunderbare Bibelabschnitt ist ein Bibelabschnitt, den wir einteilen können. Es ist ja immer gut, ein bisschen einen Überblick zu haben, um zu schauen, okay, wo sind wir, wo gehen wir hin, was sind die Abschnitte? Und wir sehen hier drei Abschnitte, die ich mit euch durchsprechen werde heute. Und zum einen haben wir den Lobpreis der Ältesten. Das ist der größte Teil, den wir uns anschauen werden, der intensivste, der inhaltvollste. Und das geht von Vers 8 bis 10. Der Lobpreis der Gemeinde wäre das dann. Wir haben schon besprochen, dass die Ältesten die Gemeinde repräsentieren. Es sind Menschen und es wird im Laufe dieser nächsten Stunde auch noch klarer werden, dass es sich wirklich hier um die Gemeinde handelt. Dann haben wir den Lobpreis der Engel, das geht von Vers 11 bis 12, und den Lobpreis der ganzen Schöpfung zum Schluss, Vers 13 und 14. Okay, wir starten direkt mit erstens dem Lobpreis der Ältesten. Und da lesen wir nochmal den 8. Vers. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. So, hier sehen wir in Vers 8, dass diese Ältesten, die die Gemeinde Gottes repräsentieren, im Himmel, wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte, heißt es in Epheser Kapitel 1. Und wir spielen eine ganz besondere Rolle im Himmel. Die Gemeinde ist ausgestattet mit zwei Gegenständen, eine Harfe und eine goldene Schale. Und wir schauen uns erstmal die Harfen an. Die Gemeinde Gottes, die Erlösten, sind die einzigen, die Musik machen zur Ehre Gottes. Wir Christen, wir als Gemeinde sind die allereinzigsten Wesen, die es gibt, die erschaffen wurden, die in ihrer Kreativität Musik machen können zur Ehre Gottes. Wir sind die einzigen, die Lobpreis machen. Lobpreis im Sinne von Musik. Kein anderer Engel, kein anderes Wesen auf der Welt kann Musik machen zur Ehre Gottes. Kein anderes Wesen. Nur wir haben dieses Vorrecht. Engel machen keine Lobpreismusik. Ich habe mit einigen Leuten diskutiert in den letzten Tagen und immer mal geguckt, okay, was haben die für Einwände? Gibt es doch irgendwo eine Bibelstelle, die ich übersehen habe? Gibt es irgendwo eine Bibelstelle, wo doch Engel Lobpreis machen? Und ich habe mir die verschiedenen angeguckt, auch Lukas Kapitel 2, als die Hirten auf dem Feld sind und die Geburt von Jesus Christus ankündigen. Ich habe mir das angeschaut und nirgendwo finde ich bis jetzt, wenn du das besser weißt, schreib es in die Kommentare, eine Bibelstelle, dass Engeln Lobpreis machen im Sinne, dass sie singen, dass sie Musik machen, dass sie musizieren. Das ist ein Vorrecht der Gemeinde. Halleluja. Das ist ein Vorrecht der Gemeinde. Die Gemeinde allein singt zur Ehre Gottes. Und das ist ein Riesenprivileg. Wir haben bei Gott eine ganz besondere Stellung. Wir sind die Einzigen, die Musik machen zu seiner Ehre. Und Musik berührt immer in gewisser Weise das Herz. Musik transportiert immer Emotionen, Gefühl, bringt immer etwas rüber, was man durch kein Buch und durch keinen Vortrag irgendwie rüberbringen kann, was zumindest sehr schwer ist. Musik umgeht ja schon das menschliche Gehirn und trifft ins Herz. Und manchmal, wenn wir irgendwo in einem schönen Konzert sitzen und das Orchester spielt auf, und dann berührt uns das manchmal, uns treibt die Tränen in die Augen oder auf einmal kommen da so Gefühle von Freude, wenn wir Vivaldis vier Jahreszeiten hören. Das sind die Dinge, die Gott uns gegeben hat, diese Art von Kreativität, Musik zu machen, zum Herzen des Vaters hin. Wir berühren Gott mit unserer Musik. Niemand anders, kein anderes Wesen im Himmel, auf der Erde, unter der Erde kann Lobpreis machen, kann singen für Gott. Nur wir tun das. Nur wir tun das. Und deswegen war das so revolutionär, dass der König David in einer Zeit, als Gottesdienst nur daraus bestand, dass es diese Stiftshütte gab, dass David gesagt hat, wir müssen das alles rigoros ändern. Er hat die sogenannte Hütte Davids aufgerichtet. Die Bundeslade, da das Zentrum der Gegenwart Gottes in die Mitte der Bundeslade, in die Mitte dieses Zeltes gestellt. Dieses Zelt war offen von allen Seiten und hat er den Leviten gesagt, ihr macht euch jetzt Instrumente. David selbst hat sich Instrumente ausgedacht. Und in den Psalmen finden wir Hinweise, dass er Instrumente bei den Philistern gesehen hat, die in den Götzentempeln benutzt wurden, um den Götzen Lobpreis zu opfern, um zu singen für die Götzen, um Musik zu machen für die Götzen. Und er hat gesagt, diese Instrumente nehmen wir jetzt und wir machen Lobpreis für unseren Gott. Wir geben unserem Gott die Ehre. Revolutionär. Und das ist ein Vorbild für die Gemeinde gewesen. In Apostelgeschichte Kapitel 15, Jakobus, der Bruder des Herrn, einer der größten Apostel, die als Säulen gelten, einer der Säulen der Gemeinde, sagt, die Gemeinde Gottes ist die Wiederherstellung der Hütte Davids. Die Gemeinde darf zur Ehre Gottes singen, Lobpreis machen, Musik machen, ein Riesenvorrecht, was niemand anders tun kann. Niemand kann das Herz Gottes so berühren mit Gesang, wie du, wenn du dich entscheidest, ihm Lobpreis zu bringen, ihm zur Ehre zu singen. Es berührt sein Herz, es bewegt sein Herz. Von keinem Engel kann er sich das holen, von keinem, nur von uns. Dazu hat er uns geschaffen, ihm zu begegnen, eine Beziehung mit ihm zu haben, die einzigartig ist. Wir werden gleich noch darauf kommen, wie einzigartig die Gemeinde eigentlich bei Gott ist. So, wir sind die Einzigen, die Lobpreis machen zur Ehre Gottes. Und da gibt es natürlich auch Bibelstellen dazu, wenn man mal zum Beispiel Epheser 5, Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Halleluja. Singt und spielt dem Herrn. Macht Lobgesänge. Redet zueinander in Psalmen. Sprecht euch das Psalmgebet zu. Betet zusammen Psalmen. Singt Loblieder. Geistliche Lieder. Also das bedeutet Lieder vom Geist eingegeben, die sich niemand vorher wo niemand den Text irgendwie hat, sondern die kommen aus dem Geist, werden sie geboren. Und wir singen im Geist für den Herrn. Und das berührt sein Herz. Das macht etwas mit ihm. Und es ist so wunderbar zu wissen, dass wir einen Gegenüber haben im Gott, dem Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es will, dass wir ihm singen. Ja, und schon seit jeher sind Liebeslieder, es gibt das sind wahrscheinlich die Lieder, die es am meisten gibt, Liebeslieder, der Verehrer kniet vor dem Balkon und spielt ein Liebeslied für seine Geliebte, für die er sein Herz geben möchte. Und das ist nur ein schwacher Abglanz von dem, was wir für Gott sind. Wir können Gott Liebeslieder singen. Halleluja. Und da brauchen wir auch gar keine Angst haben. Oh nein, 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 das ist viel zu viel mit Gefühl. Gott will, dass wir ihn mit ganzer Seele lieben. Er will, dass wir unsere Gefühle ihm gegenüber ausdrücken. Er möchte, dass du ihn liebst und dass du Emotionen in den Gesang reinpackst. Anbetung und Lobpreis ist was ganz Unterschiedliches. Lobpreis hat was mit Gefühlen zu tun. Du drückst Gefühle aus gegenüber Gott. Lies mal die Psalmen, wie viele Emotionen da drin stecken, negative und positive. Und Gott möchte, dass wir ihm gegenüber mit Musik unsere Gefühle ausdrücken und ihm sagen, wer er für uns ist. Ihm sagen, wie sehr wir uns lieben und so weiter. Ihr merkt schon, ich komme ganz ins Schwärmen. Wir müssen weitermachen, damit wir nicht ganz den Faden verlieren. So, aber das nächste Mal, wenn du im Gottesdienst stehst, das nächste Mal, wenn du mit dir zu Hause Lobpreismusik anmachst und anfängst zu singen für Gott, dann erinnere dich daran, es bedeutet etwas für ihn. Er mag es, er liebt es und er freut sich darüber. Niemand kann ihm sonst den Lobpreis geben, den du ihm gibst. Halleluja. So, und das sind die Harfen. Sie singen, machen Musik zur Ehre Gottes, die Ältesten. Und dann haben sie Schalen mit Räucherwerk. Und Johannes erklärt uns da auch gleich in Offenbarung 5, Vers 8, gehen wir wieder zurück. Erklärt uns gleich, was es mit diesen Schalen auf sich hat. Er sagt ja, und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Er will nicht gar nicht, dass wir das missverstehen, sondern er will, dass wir wissen, das sind die Gebete der Heiligen. So, und diese Schalen, das ist ein Bild, das ist ein Bild aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Die Priester hatten, wenn sie Rauchopfer dargebracht haben, goldene Schalen. Die haben sie angezündet, also sie haben da etwas reingetan, das haben sie angezündet und dann haben sie das geschwungen vor dem Herrn und das hat Rauch erzeugt. Und die Bibel sagt, es war ein lieblicher Geruch vor dem Herrn. Und hier zum Beispiel in 4. Mose 16, Vers 17 findet man so eine Bibelstelle, wo es wieder darum geht. Anderer Kontext, gehe ich gleich drauf ein. Jeder nehme seine Räucherpfanne und lege Räucherwerk darauf. Also Räucherpfanne ist ein anderes Wort für diese Schale. Und dann bringe jeder seine Räucherpfanne vor den Herrn. Das sind 250 Räucherpfannen. Auch du und Aaron nehmt jeder seine Räucherpfanne mit. Also jeder dieser Priester hatte eine Räucherpfanne, um dem Herrn zu räuchern und um dem Herrn einen wohlgefälligen Lob, also ein wohlgefälliges Rauchopfer zu bringen. Das heißt, der Rauch kommt in die Nase des Herrn und es wird sein Wohlgefallen, es wird sein Wohlgefallen bekommen und Gott gefällt das. Und jetzt in Offenbarung 5, Vers 8 finden wir auf einmal, sehen wir auf einmal, was Gott eigentlich damit gemeint hat. Gott ist ja nicht jemand, hat er nicht seine Nase irgendwie in den Himmel und riecht tatsächlich den Rauch, sondern dieses Räucherwerk hat immer Gebet repräsentiert. Dieses Rauchopfer war ein Schatten, ein Abglanz, ein Vorläufer von dem, was es eigentlich sein sollte, nämlich, dass wir ein Volk sind, das betet. Gott wünscht sich eine Gemeinde, die Gemeinschaft mit ihm hat, im Gebet, die gemeinsam mit ihm in Kommunikation steht und zu ihm betet. Und deswegen heißt es ja, das sind die Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Die Kommunikation mit Gott. Wenn wir beten, steigt etwas zu Gott auf, das Gebet nämlich. Und das ist etwas Angenehmes in den Nasen oder in den Nüstern, heißt es ja auch, in der Nase Gottes, etwas Angenehmes. Gott freut sich darüber, wenn wir zu ihm beten. Das ist genauso wie mit dem Singen. Gott freut sich darüber, wenn wir anfangen, uns aufzumachen, die Tür zuzuschließen und uns auf ihn konzentrieren und innerlich oder mit dem Mund uns auf ihn ausrichten, ihm unser Herz ausdrücken und beten. Gott freut sich darüber. Halleluja. So, und das sind übrigens ein weiterer Indiz auch dafür, dass in diesen 24 Ältesten nicht irgendwelche übernatürlichen Engelwesen verkörpert sind, sondern dass es sich durchaus um die Gemeinde handelt, die Heiligen, die Gebete der Heiligen. So, und interessanterweise, wenn du diese Räucherpfannen oder diese Schalen noch weiter anschaust, findest du ganz oft Geschichten im Alten Testament, die über den Zorn und das Gericht Gottes sprechen. Es ist hochinteressant, wir können das einfach mal zusammen anschauen. In 4. Mose Kapitel 10, eine Stelle, über die ich auch schon gepredigt habe. In der Predigt, oder wie heißt es noch, echtes Erweckungsfeuer oder fremdes Feuer, oder nee, fremdes Feuer oder Erweckungsfeuer, so rum war es, habe ich über diese Bibelstelle zwei Predigten gemacht, wo Nadab und, Moment, das ist nicht die Bibelstelle. Die Söhne Aarons, die Priester, Aufbruch vom Sinai. Ich finde die Bibelstelle nicht. Also, Moment, das ist das Inhaltsverzeichnis. Komm, wir suchen das mal. Nadab und Abihu heißen die. Nadab. Genau, Nadab und Abihu aber starben, als sie fremdes Feuer vor dem Herrn dargebracht hatten. Ich will es jetzt noch schnell finden, damit ihr 3. Mose 10. Aha, daran liegt es also. Es ist 3. Mose, Kapitel 10, damit ihr mir das auch glaubt. Genau, der Tod Nadab und Abihus, wo die jüngeren Söhne, Nadab und Abihu, ihre eigenmächtig, aus eigener Initiative heraus, ihre Räucherpfanne nehmen, Räucherwerk da hineintun und für den Herrn war das ein fremdes Feuer. Und was er ihnen nicht geboten hatte. Und dann ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Mose sprach zu Aaron, das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden vor dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Also eine ganz krasse Begebenheit, wo wir dieses Räucherwerk wiedersehen und Gott achte da ganz genau drauf, was. Da kann man nicht einfach kommen mit dieser Räuche, mit dieser Räucherpfanne, mit diesem Räucherwerk und sagen, komm hier, jetzt mache ich das auch mal. Das funktioniert nicht. Es muss vom Herrn geboten sein. Eine ähnliche Stelle finden wir dann in 4. Mose 16, was wir gerade schon angucken, die Rotte Korahs, die sich erheben gegen Mose und Aaron. Und Mose sagt, jetzt holt mal alle eure Räucherpfannen und jetzt räuchern wir vor dem Herrn und jetzt gucken wir, wer der angenehme, von Gott gesetzte Priester ist. Für Israel. Und wir kennen die Geschichte, die Erde tut sich am Ende auf und verschlingt die ganze Rotte Korahs und Gott richtet sie. Und eine weitere Bibelstelle mit diesem Räucherwerk, beziehungsweise mit diesen Räucherpfannen, finden wir in 2. Chronik 26, wo der König Osia auch eigenmächtig anfängt, Moment, Moment, Moment. Genau, Anmaßung gegenüber den Herrn. Als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tentehalle des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer, die traten dem König Osia entgegen und sprachen zu ihm: Osia, es steht nicht dir zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt worden sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Da wurde Osia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Also aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus von den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. So, warum erzähle ich euch das alles? Was hat das mit unserer Räucherpfanne im Himmel zu tun? Ich denke, dass Gott enormen Wert unserem Gebetsleben beimisst. Leonard Ravenhill hat mal gesagt: No man is greater than his prayer life. Kein Mann ist größer als sein Gebetsleben. Alles im Reich Gottes, unser Dienst, unsere Berufung, ob wir Frucht bringen, ob wir Gott Ehre bringen, alles steht und fällt mit dem Gebet. Keiner ist größer als sein Gebetsleben. Und Gott ist es ungemein wichtig, in was für eine Haltung wir beten, wie oft wir beten. Und hier sehen wir ganz stark, dass eben diese Räucherpfannen im Bezug, im Kontext von Gericht verwendet werden. Und Gott beurteilt, ich denke, Gott beurteilt uns. Er beurteilt uns danach, ob wir beten, wie wir beten, und wie intensiv unser Gebetsleben ist. So, es geht nicht darum, wie viel schaffe ich, wie viel werke ich, sondern wie gut kenne ich meinen Gott. Und ich lerne ihn kennen im Gebet. Und übrigens ist es natürlich nicht nur im Gericht diese Räucherpfannen, sondern auch in großer Gnade. Nämlich in 4. Mose, Kapitel 17, ab Vers 11 bis 13. Und da heißt es: Und Mose sprach zu Aaron, da kommt gerade, also der Kontext. Es ist eine Plage bricht aus. Das Volk hat sich mal wieder versündigt. Eine Plage bricht aus und die Leute fangen an zu sterben. Die fallen bum, 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 einer nach dem anderen um. Gott tötet sein eigenes Volk. Und Mose sprach zu Aaron: Nimm die Räucherpfanne und tue Feuer vom Altar hinein. Lege Räucherwerk darauf. Geh schnell zu der Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist vom Herrn ausgegangen. Die Plage hat begonnen. Dann nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk angefangen. Und er legte das Räucherwerk darauf und erwirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen. Da wurde der Plage gewehrt. Ganz starkes Bild. Also die fangen an zu sterben, einer nach dem anderen, so eine große Menschenmenge, und Leute fingen an, mittendrin tot umzufallen. Gott suchte das Volk heim mit einer Plage, weil sie sich versündigt hatten. Und dann heißt es, der Aaron stand zwischen den Lebenden und den Toten, erwirkte Sühnung durch Gebet, durch dieses Räucherwerk, erwirkte er Sühnung. Er stand zwischen den Lebenden und den Toten. Und das ist der Auftrag der betenden Gemeinde. Zuallererst zwischen den Toten und den Lebenden zu stehen. Das ist der Auftrag eines priesterlichen Volkes, zu dem wir, da kommen wir dann noch hin, befreit wurden, das priesterliche Volk zu sein. Zwischen den Toten und den Lebenden zu stehen und zu beten. Und dieses Gebet wird das Gericht abwenden und Leben freisetzen und Erlösung freisetzen und die Absichten Gottes durchführen und dem Absichten Gottes Bahn machen hier auf der Erde. Und so sehen wir bei den Ältesten, Offenbarung 5, Vers 8, gehen wir mal zurück, dass das zusammenkommt, was zusammengehört, nämlich Gebet und Lobpreis. Das sind die Hauptaufgaben der Gemeinde. Vor der Verkündigung und vor der Evangelisation ist das die Hauptaufgabe. Zur Ehre Gottes leben. Gebet und Lobpreis. Gebet und Lobpreis. Dazu sind wir berufen. Niemand anders kann das Gott geben, nur die Gemeinde. Okay. Wir gehen mal weiter und dann in dritter Punkt. Sie singen ein neues Lied. Halleluja. Jetzt benutzen sie die Harfen, sie spielen die Harfen, sie halten die Gebete und singen dabei ein neues Lied. Ich lese mal den Vers. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und du hast für Gott erkauft. Mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und aus allen Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Wow. Sie sangen ein neues Lied. Und dieses Lied wollen wir uns natürlich näher anschauen. Erstens sagen sie, du bist würdig. Du bist würdig. Ganz interessant ist, dass sie das Lamm Gottes, Jesus, mit du ansprechen. Das ist schon sehr erstaunlich, dass sie direkt zum Lamm reden. Wenn wir dann zu den Engeln gehen, finden wir das nicht. Wenn wir dann zur ganzen Schöpfung noch weitergehen, der Lobpreis der ganzen Schöpfung, finden wir das auch nicht. Die Gemeinde spricht Jesus Christus mit du an. Wir duzen ihn. Wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Wir sprechen ihn direkt an. Wir sagen nicht nur über ihn wie die Engel, das Lamm ist würdig, sondern wir sagen, du, Jesus, bist würdig. Wir haben eine ganz besondere, intensive Beziehung zu unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Er ist derjenige, zu dem wir eine Herzensbeziehung haben. Du bist würdig. Wir haben, wenn wir hier mal schauen, 1. Petrus 1, Vers 12, sehen wir, dass die Engel diese Beziehung nicht teilen. Ihnen wurde geoffenbart, diesen Propheten, die vorangegangen sind im Alten Testament, ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Die Verkündigung des Evangeliums, diese Botschaft, dass Gott sich ein Volk erwählt, es rettet aus Sünde, um sie zu seiner Braut zu machen, um sie zu seinen Kindern zu machen. All das ist für Engel unbegreiflich. Sie verstehen es nicht und sie begehren hineinzuschauen. Die Engel reden nicht das Lamm Gottes direkt an. Sie beten ihn an, sie verkünden sein Lob, aber sie singen keine Lieder für ihn. Sie sprechen ihn nicht direkt an, sondern das darf nur die Gemeinde. Das macht nur die Gemeinde hier in Offenbarung Kapitel 5. Das ist schon erstaunlich, in was für einen Stand wir sind. Eines Tages, da werden wir später noch hinkommen, in Philipper 2 muss jeder Mund bekennen. Jedes Knie muss sich beugen, jeder Mund muss bekennen. Aber wir müssen jetzt gerade nicht. Wir wollen. Wir haben eine Liebesbeziehung zu unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Wir sind ihm ergeben. Wir folgen ihm freiwillig. Halleluja. Die Gemeinde, ich habe ja noch eine Bibelstelle, auch in 1. Petrus Kapitel 1, gehen wir mal zurück hier zu Vers 8. Wo ist auf Vers 8? Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Halleluja. Wir haben einen ganz besonderen Stand, einen einzigartigen Stand bei Gott. Kein Engel. Die Engel sehen ihn, aber sie haben nicht diese Liebesbeziehung zu ihm. Und wir lieben ihn. Wir jubeln über ihn. Wir vertrauen ihm, obwohl wir ihn nicht sehen. Halleluja. Das ist unser Vorrecht als Gemeinde. Und die Gemeinde besingt Jesus als den, der würdig ist, als der wahre Gott und der wahre Mensch, den der Vater dazu bestimmt hat, zum Bräutigam, König und Richter, dass Jesus Christus, der Einzige, der würdig ist, die sieben Siegel zu öffnen, das bedeutet, die Endzeitpläne Gottes auszuführen. Er ist der Einzige, der würdig ist. Und wir besingen ihn als solchen. Wunderbar. Du bist würdig. Zweitens, du bist geschlachtet. Die Gemeinde kennt Jesus und spricht Jesus an als den Gekreuzigten. Als den Gekreuzigten. Halleluja. Die Gemeinde kennt Jesus als den, der geopfert wurde. Als den, der geschlachtet wurde. Die Gemeinde kennt ihn als den, ich habe es hier rot markiert, denn du bist geschlachtet worden. Wieder diese Beziehung, seht ihr das? Du bist geschlachtet worden. Die Gemeinde ist die Kreuzesgemeinde, sagt Zinzendorf. Wir sind die Kreuzesgemeinde. Wir kennen den Gekreuzigten. Wir lieben den Gekreuzigten. Wir erkennen seine Herrlichkeit an, die er am Kreuz gezeigt hat. Du bist geschlachtet worden. Paul, es gibt so viele Bibelstellen zu diesem Thema, aber ich mache das kurz. Wir schauen uns Galater 6, Vers 14 an. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das Kreuz ist das Zentrum der Gemeinde. Am Kreuz wird die Gottheit Christi offenbar. Am Kreuz wird die Herrlichkeit der Weisheit, der Liebe, der Treue, des Zornes, der Heiligung, der Vergebung Gottes offenbar. Am Kreuz. Das Zentrum der Weltgeschichte ist das Kreuz. Von ihm aus geht alles Handeln, alles Heil, jeder Ausdruck des Heilsplanes Gottes geht aus vom Kreuz. In die Zukunft, in die Vergangenheit, in Ewigkeit. Jesus wird von seiner Gemeinde angesprochen als der, der geschlachtet worden ist. Er wird angebetet als der, der gekreuzigt ist. Die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die den Gekreuzigten dient. Und die weiß, mit ihm bin auch ich gekreuzigt. Auch ich gehöre an das Kreuz. Wenn es sein Weg war, ist es mein Weg. Wenn er das Kreuz nicht verschmähte, werde auch ich es nicht verschmähen. Es ist mir eine Ehre, ihm nachzufolgen und selbst mein eigenes Kreuz zu tragen. Durch diese Offenbarung des Gekreuzigten sind ja die Ältesten, ist ja die Gemeinde erst das, was sie überhaupt geworden ist, nämlich eine Gemeinschaft, eine Schar von Erlösten. Jesus am gekreuzigt zu sehen, ihn zu erkennen, offenbart zu bekommen, das bringt Erlösung. Es bringt nicht Erlösung, die Bibel auswendig zu kennen oder in vielen geistlichen Disziplinen oder Geld zu geben. Das bringt alles keine Erlösung. Erlösung bringt, den Gekreuzigten zu erkennen und ihm zu vertrauen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen, seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit diejenigen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass sie durch ihn gerettet werde. Am Kreuz wird die Rettung Gottes offenbar, wird sie greifbar. So, und wenn du das gerade siehst und du hast das Kreuz noch nicht ergriffen, noch keine Offenbarung, flehe zum Herrn. Rufe zu ihm, sag, zeige mir die Herrlichkeit des Kreuzes. Auch ich will ergriffen sein von der Liebe Gottes, die offenbar wird am Kreuz von Golgatha. Auch ich möchte, möchte diese Offenbarung über den Gottmenschen, der sich selbst als Opfer gibt, der sich selbst als Lösegeld gibt für viele, auch ich möchte seine Herrlichkeit sehen. Und die Offenbarung vom Kreuz ist nicht weit weg. Der Heilige Geist sehnt sich danach. Christus, laut Galater Kapitel 3, Christus als gekreuzigt uns vor Augen zu malen, ihn zu offenbaren. Halleluja. So, die Gemeinde kennt ihn als den, der geschlachtet worden ist. Und sie kennt ihn nicht nur, hat ihn nicht nur erkannt, sondern sie ist eins mit ihm. Sie ist eins mit ihm. Christus in uns und wir in ihm. Jesus hat gebetet, lass sie bei mir sein, wo auch ich bin. Johannes Kapitel 17. Das heißt, wir sind eins mit Jesus in seinem Leiden, in seinem Sterben, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, in seiner Himmelfahrt, in seiner Inthronisierung, in seiner Wiederkunft. Wir sind eins mit Jesus. Er hat uns zu sich genommen. Wir sind der Leib Christi. Da, wo er ist, sind auch wir. Und deswegen können wir uns nicht anmaßen zu sagen, wir wollen das Kreuz nicht, wir wollen den Tod nicht, wir wollen die Selbstverleugnung nicht. Er hat es durchlitten, wir durchleiden es. Nicht in dem Ausmaß, nicht um Erlösung zu erwirken in dem Sinne, aber wenn wir verwachsen sind, sagt Paulus in Römer 6, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir folgen ihm, wo immer er auch hingeht. Wir sind eins mit ihm. Halleluja. Drittens, für Gott hat er uns erkauft mit seinem eigenen Blut. Und da können wir wieder zu 1. Petrus gehen. Und diesmal Vers 18, da heißt es, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft seid von eurem nichtigen, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir sind erkauft worden mit dem Blut. Das Kreuz ist nicht einfach nur eine Erlösung, die wir geschenkt bekommen, wo wir so weitermachen können, wie wir wollen. Nein, wir werden erkauft. Christus hat bezahlt. Christus hat mit seinem eigenen Blut bezahlt. Nicht mit solchen lächerlichen Dingen wie Gold, Silber und Euro, sondern er hat bezahlt mit seinem Leben. Im Blut, sagt die Bibel, ist das Leben. Und er hat bezahlt mit seinem Leben. Du bist teuer erkauft, sagt Paulus. 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven oder Knechte der Menschen. Wir dienen Christus, wir sind von ihm erkauft worden, wir gehören ihm. Und das ist unsere ewige Bestimmung, laut Titus Kapitel 2, Vers 14, da heißt es, Titus 2, 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, ja, er hat uns sich hingegeben am Kreuz, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Wir wurden gereinigt, wir wurden erkauft, um jetzt ein besonderes Eigentum zu sein. Gott gehört ja sowieso alles. Am Ende muss alles seinem Willen untertan sein. Am Ende ist er der Souveräne, der tut, was er will. Wir können ihm nichts schenken, aber er hat die Gemeinde sich selbst erkauft als ein besonderes Eigentum. Besonderes Eigentum. Wir gehören ihm. Wir sind sein Besitz. Und das war immer Gottes Plan. Es war immer Gottes Plan. 2. Mose 19, Vers 6 finden wir das, die Bestimmung von Israel. Am Berg Sinai verkündigt es ihnen Gott. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Ihr sollt mir gehören. Moment hier, Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Besonderes Eigentum. Die ganze Erde gehört mir sowieso. Aber ihr seid auserwählt, ein besonderes Eigentum zu sein. Das ist das Vorrecht der Erlösten. Das ist das Vorrecht der Gläubigen. Wir haben eine Beziehung zu Gott, die sonst niemand hat. Ein besonderes Eigentum für ihn. Für ihn. Halleluja. Halleluja. Und wir können, sind ja noch andere Schriftstellen, wir wurden erkauft, wir dienen ihm aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen. Wenn wir da nochmal hinschauen zur Offenbarung 5, Vers 9 müsste es sein, genau. Du hast uns für Gott erkauft, ja, für Gott, Eigentum, mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, alle Kategorien, die wir haben, um Menschen einzukategorisieren, Völker, Nationen, Stämme, Sprachen, all das ist für Gott egal. Er hat durch Jesus aus allen Nationen Menschen erkauft. So etwas wie Rassismus gibt es bei Gott nicht. Er unterscheidet uns nicht nach Rassen. Das ist eine Lüge. Christus ist für alle Menschen gestorben. Christus möchte aus jedem Stamm, jedem Volk, jeder Sprache, jeder Nation Menschen zu sich ziehen. Halleluja. Und wozu wurden wir erlöst? Warum sind wir ein besonderes Eigentum? Um für ihn Könige und Priester zu werden. Könige und Priester. Genau das Gleiche, was wir gerade gelesen haben in 2. Mose 19, Vers 5 heißt es, ihr sollt mir ein besonderes Volk zum Eigentum sein. Und jetzt Vers 6, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ich bin auf diese ganze Thematik, dass wir Könige und Priester sind, schon eingegangen. Und zwar war das in, im Moment, in welchem Teil war das? Das muss in einer der ersten Teile gewesen sein, Teil 3. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. In Teil 3, ich verlinke euch das unten in der Infobox. Ihr könnt euch die, alle Teile, die wir bisher gehabt haben, nachhören, kostenlos, ohne Probleme. Und in Teil 3 bin ich nochmal ganz besonders auf diese Rolle des Königs und die Rolle des Priesters eingegangen und warum wir für Gott in Jesus Könige und Priester sind. Deswegen werde ich das jetzt nicht in die Länge ziehen. Nur hier sehen wir eben im 2. Buch Mose, erkennen wir, dass es der ewige Wille Gottes war, ein Volk zu haben, was als König und als Priester ihm dient. Für Gott da ist, als König und Priester. Und in Jesus kommt es zur Vollendung. In Jesus geschieht dieser Wille Gottes. In Jesus passiert, was Gott immer gewollt hatte. In Jesus wird der Wille Gottes vollendet, dass er ein Volk bekommt von Königen und Priestern. Nicht ein Priesterstamm, sondern ein ganzes Volk, was priesterlich dient und als Priester dient und regiert. Und dieses Regieren wird dann auch nochmal aufgegriffen hier am Ende unseres Verses. Moment. Hier, Offenbarung 5, in Vers 9. Und du hast uns, Vers 10, Entschuldigung, und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Wir sind berufen zu herrschen auf Erden. Wir sind berufen zu regieren mit Christus gemeinsam. Jesus wünscht sich so sehr, dass wir zusammen mit ihm arbeiten, dass er seine Herrschaft auf dieser Erde teilt mit uns. Jesus wird wiederkommen. In Offenbarung Kapitel 19 liest du davon und den anderen Propheten und wird ein herrliches Reich aufrichten. Die Jünger wollten wissen, wann das passiert. Wann richtest du das Reich wieder auf? Und Jesus hat nicht gesagt, das ist alles Quatsch, ich werde gar kein Reich aufrichten. Das ist ein falsches theologisches Konzept. Ich werde nur im übertragenen Sinne regieren und in euren Herzen nur. Nein, das hat er nicht gesagt. Lest Apostelgeschichte 1. Die Jünger fragen, wann richtest du das Reich für Israel wieder auf? Und Jesus sagt, Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner Autorität festgelegt hat. So, das Reich Gottes wird aufgerichtet hier auf der Erde. Jesus tut es und er teilt seine Autorität, seine Throne, wie auch im Himmel. Die Ältesten haben 24 Throne und er teilt sie auch hier auf Erden mit uns, seine Autorität. Er herrscht mit uns auf Erden. Wir werden herrschen auf Erden. Halleluja. Ich bin auf dieses ganze Thema Herrschen auf Erden in Teil 13 und Teil 10 auch eingegangen. Da könnt ihr gerne auch nochmal nachhören. Ich versuche nicht allzu viel zu wiederholen. Und das war dieser herrliche Lobpreis der Gemeinde. Und jetzt gehen wir weiter zu Vers 11. Und das ist der Lobpreis der Engel. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. So, wir lesen hier, dass Johannes auf einem, also vielleicht hat er das schon vorher gesehen, vielleicht sieht er es jetzt erst, nimmt sie jetzt erst wahr, vielleicht waren die Engel vorher unsichtbar. Er sieht und hört auf einmal die Stimme von vielen Engeln. Er sieht diese unzählbare Anzahl an Engeln. Man könnte das sicherlich ausrechnen, hier die Zahl 10.000 mal 10.000 ist was mit vielen Nullen, habe ich mir jetzt die Mühe nicht gemacht, und 1.000 mal Tausende. Eine unfassbar große Anzahl von Engeln. Der ganze Himmel, der ganze Thronsaal ist erfüllt von Engeln. Zwischen den lebendigen Wesen, zwischen den Ältesten, um den Thron herum sind diese herrlichen Engelwesen. Und er hört ihre Stimme. Und im Gegensatz zur Gemeinde singen sie kein Lied. Sie singen kein Lied und sie sprechen auch das Lamm nicht persönlich an. Sie sagen nicht, genauso wie die Gemeinde: Du bist würdig. Nein, sie sagen, Vers 12, sie sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Sie nehmen genauso Bezug auf das Kreuz und sagen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und sie verherrlichen Jesus auch als den Gottmenschen, der gekreuzigt ist. Die Gemeinde allerdings sagt: Du bist würdig. Die Engel sagen: Würdig ist das Lamm. Die Engel sagen auch: Das geschlachtet worden ist, und die Gemeinde sagt: Du bist geschlachtet worden. Ja, da ist ein Unterschied da, ein anderer Stand, den wir haben und den die Engel haben. Halleluja. So, und jetzt sehen wir, dass da eine Verbindung stattfindet. Die Engel sagen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und dann zu empfangen. Das, was jetzt hier aufgezählt wird, was Jesus empfangen soll, was das Lamm empfangen soll, soll es deswegen empfangen, weil es geschlachtet worden ist, weil es am Kreuz gestorben ist, sein Leben hingegeben hat. Das Prinzip hier dahinter ist, dass Jesus jetzt all das bekommt, was er am Kreuz losgelassen hat. Alles, was er sozusagen gesät hat, weggegeben hat, bekommt er jetzt zurück. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Zu empfangen. Es ist quasi die Belohnung für das Kreuz. Wenn du Philipper 2, hatte ich vorhin schon davon gesprochen, liest, wirst du, siehst du, dass da Jesus beschrieben wird als den, der alles hingibt, als den, der alles aufgibt. Und dass er deshalb, weil er alles aufgegeben hat, jetzt erhöht wird. Den Namen bekommt er über alle Namen. Der Vater belohnt Christus für das Kreuz. Er belohnt den Sohn für das Kreuz. Und wenn der Sohn belohnt wird, für das, dass er das Kreuz getragen hat, du wirst auch belohnt dafür werden, wenn du das Kreuz trägst. Wenn du das Kreuz der Nachfolge trägst, wenn du dich selbst verleugnest, wenn du dich danach sehnst, Gott die Ehre zu machen und deshalb verzichtest und deshalb Schmerzen, entweder innere Schmerzen, seelische Schmerzen oder sogar körperliche Schmerzen davon trägst. Jesus, der Vater, wird dich dafür belohnen. Du wirst eine Krone bekommen, sagt die Bibel. So, und in Teil 16 bin ich schon auf verschiedene Lobpreisarten eingegangen, was Gott, der Vater, empfangen soll. Und da habe ich diese Begriffe auseinandergenommen, Macht, Ruhm und Ehre. Und die habe ich bereits behandelt, die kommen jetzt nochmal wieder, deswegen schneide ich das nur kurz an. Jesus bekommt Macht. Das bedeutet, am Kreuz war er komplett machtlos. Er hat die Machtlosigkeit erwählt. Er hat sich in die Hände von Sündern hingegeben. Er hat die Machtlosigkeit erwählt. Und er hatte die Möglichkeit, er hatte die Fähigkeit. Er sagt, ich kann eine 12 Legionen von Engeln herbeirufen. 12.000 Engel wären das. Ich kann das, aber ich mache es nicht. Er begibt sich in die Machtlosigkeit. Er gibt seine Macht, das ist der Dynamis, seine übernatürliche Fähigkeit. Er lässt die Finger davon und gibt es auf. Er gibt sich in die Machtlosigkeit, sich nicht selbst helfen zu können. Und dafür bekommt er jetzt Macht. Dieser Begriff, der hier in der Schlachter 2000 mit Ruhm übersetzt wird, kann auch übersetzt werden mit Herrlichkeit. Und das ist das, was er am Kreuz aufgegeben hat. Er hatte keine Herrlichkeit. Er war nackt, er war geschlagen, er war bespuckt, er war schmutzig, das Fleisch hing ihm von den Rippen, er war gepeinigt und gepeitscht worden. Er hat die Herrlichkeit aufgegeben. Ja, wenn du auf den Berg der Verklärung siehst, was er für eine Herrlichkeit hat, er hat es aufgegeben und wurde so, dass wir völlig entfremdet von ihm waren. Er hat alle Schönheit aufgegeben. Jesaja 53 sagt, er hatte keine Schönheit, dass wir ihn begehren sollten. Das hat er aufgegeben. Und jetzt empfängt er Herrlichkeit. Und er hat die Ehre, die er hatte, aufgegeben. Und hat Unehre bekommen. Die Schmach des Kreuzes, die Unehre des Kreuzes hat er auf sich genommen. Jetzt bekommt er Ehre. So, und über diese Begriffe, wie gesagt, habe ich schon in Teil 16 dann gesprochen. Und jetzt gehen wir weiter. Er empfängt, also zu empfangen, Reichtum. Reichtum. Warum empfängt Christus Reichtum? Warum soll er Reichtum empfangen? Weil er am Kreuz arm geworden ist. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Christus ist am Kreuz arm geworden. Er hatte nichts mehr. Niemand konnte ihm helfen. Keine Möglichkeit, sich selbst zu retten. Er hat gesagt, ich übergebe meinen Geist in deine Hände, denn ich selber habe nichts mehr. Ich übergebe mich. Also nicht in dem Sinne, ich übergebe mich, sondern ich übergebe meinen Geist. Ich halte nichts fest. Ich bin arm. Christus hat die Armut erwählt. Und jetzt in Offenbarung Kapitel 5 wird er belohnt und sagt, du bist würdig, die Engel sagen, du bist würdig zu empfangen, Reichtum. Und natürlich hat jetzt Christus im Himmel kein Konto, wo er es braucht, dass man ihm Geld überweist oder dass der Vater ihm Geld überweist. Das ist natürlich Unfug. Aber wenn Jesus auf die Erde kommen wird, hier ist eine Prophetie aus Jesaja Kapitel 60, die mit den berühmten Worten anfängt, Dunkel bedeckt das Erdenreich, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Seine Prophetie über die Wiederkunft des Messias. Und dann heißt es, Vers 60, eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Eva, und sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Moment, Vers 5 wollte ich eigentlich, Entschuldigung. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen, dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze, Elberfelder sagt, die Reichtümer der Heidenvölker werden zu dir kommen. Man wird alle Schätze der Welt hin zu Jesus bringen. Die Schätze der Völker, das Wertvollste wird man ihm bringen, um ihm Tribut zu zollen, um ihm Ehre zu geben. Das ist ganz interessant im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiederkommt und physisch von Jerusalem aus herrscht, werden die Völker kommen, die gehören nicht zur Gemeinde, die werden kommen und ihm als Messiaskönig, als Gottkönig ihre Schätze bringen. Ganz spannende Themen, werden wir später noch dazu kommen. Also, er soll empfangen Reichtum, er soll empfangen. Vers Vers 12, genau. Reichtum und Weisheit. Weisheit ist das nächste. Das ist das wunderbare griechische Wort Sophia. Ganz schöner Name. Sophia. Und das bedeutet Weisheit. Und ich habe über diesen Begriff Weisheit schon einige Male gepredigt. Erst letztens habe ich über den Geist der Weisheit gesprochen. Das könnt ihr in unserem YouTube-Kanal nachhören. Die sieben Geister Gottes heißt die Predigt. Und da geht es auch um den Geist der Weisheit. Und was Weisheit ist, habe ich da ausführlich besprochen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Jesus im Himmel keine Weisheit hat, sondern am Kreuz hat er sich zum Narren gemacht, zum Toren gemacht. Das Kreuz ist eine Lächerlichkeit. Und er hat auf die göttliche Weisheit, diese zu demonstrieren, nach außen hin, sichtbar, hat er verzichtet. Und erst darin, sagt der erste Korintherbrief im ersten Kapitel, erst darin wird die Weisheit überhaupt offenbar. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. So, Christus bekommt nicht Weisheit im Sinne, jetzt darfst du die empfangen, sondern sie wird anerkannt. Die Weisheit Christi wird anerkannt und wird öffentlich gesehen. Moment, jetzt habe ich hier zwei Bibelstellen. Ich schaue mal. Genau. Die Herrscher dieser Weltzeit, sowohl die dämonischen als auch die irdischen, die Christus gekreuzigt hätten, haben diese Weisheit nicht erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 8. Sie hätten ihn nicht gekreuzigt, wenn sie gewusst hätten, was die Weisheit Gottes ist. Und in 1. Korinther 1, Vers 22 bis 25 geht es auch nochmal um diese ganzen Dinge, wie durch die Weisheit Gottes, das Kreuz beinhaltet. Dass derjenige, der weise ist nach Gottes Sinn, das Kreuz trägt. Aber das ist jetzt wirklich zu viel. Am Ende ist Jesus hier, am Ende von 1. Korinther 1, Vers 30, heißt es hier wunderbar, durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht wurde, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Christus selbst ist die Weisheit Gottes. Das ist ein ganz spannendes Thema. Studiert das mal, googelt mal, guckt mal eure Konkordanz, bitte nicht googeln, guckt mal eure Konkordanz nach Weisheit, lest Sprüche 8, Sprüche 9, 1. Korinther, das Buch Hiob. In all diesen Dingen steckt die Weisheit Gottes drin und Gott hat so viel darüber zu sagen. Halleluja. Dann soll er empfangen. Stärke, genau. Reichtum und Weisheit und jetzt kommt Stärke. Warum empfängt er Stärke? Weil er am Kreuz schwach geworden ist. Er ist die Demonstration von Schwachheit geworden. Er ist schwach gewesen. 2. Korinther 13, Vers 4. Er hat freiwillig seine Stärke, die er hat, losgelassen. Da heißt es, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Hier haben wir das Gleiche, also das Gleiche. Er wurde aus Schwachheit gekreuzigt. Er hat sich selbst schwach gemacht. Er hat sich selbst hingegeben als ein schwaches Lamm, als ein Opfer. Hat sich geweigert, sich zu verteidigen, geweigert, sich zu helfen und ist schwach geworden. Und deshalb ist er jetzt würdig zu empfangen die Stärke, die Kraft. Er ist würdig zu empfangen Kraft. Er verdient es. Das bedeutet nicht diese übernatürliche Kraft, Dynamis, sondern die natürliche Kraft. Er verdient es, dass wir ihn lieben, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und aller unserer Kraft. Er verdient es, unsere Kraft zu bekommen. Am Ende wird jedes Wesen, die ganze Schöpfung, alle natürliche Kraft, die es gibt, ihm zur Verfügung stehen. Er ist würdig, sie zu empfangen. Dieses mit Gott mit ganzer Kraft dienen steht übrigens in Markus 12, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Deiner ganzen Kraft sollst du den Herrn lieben. Er ist würdig, diese Kraft zu empfangen. Und das nächste, das letzte ist, er ist würdig, Lob zu empfangen. Da steht das wunderbare griechische Wort Eulogia. Und das bedeutet nicht unbedingt Lob, ist ganz interessant, sondern Segen. Zum Beispiel in Hebräer Kapitel 12, Vers 17 finden wir das griechische Wort wieder. Da heißt es, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. So, also Esau wollte nicht das Lob ernten, wollte nicht das Lob erben, sondern den Segen. Und im Griechischen, auch im Hebräischen, ist ganz interessant, finden wir eine Verlinkung zwischen den Wörtern Lob und Segen. Und auch im Englischen ist es, sagt man ja, I bless your name, also ich preise deinen Namen. Blessing kann aber auch Segen heißen und da haben wir diese Verlinkung auch. Und die macht auch wesentlich mehr Sinn, denn Christus ist für uns am Kreuz zum Fluch geworden. Galater 3, Vers 17. Das aber sage, Moment, nicht 17, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Christus ist zum Fluch geworden und deshalb, er hat Fluch bekommen, ist zum Fluch selbst buchstäblich geworden, als er am Holz hing, als er am Kreuz hing. Und deshalb ist er würdig jetzt, den Segen zu empfangen. Er hat den Fluch geschmeckt und bekommt den Segen jetzt. Er ist würdig. Den Segen, den vollen Segen Gottes zu empfangen. Und im Großen und Ganzen haben wir hier eine wunderbare Zusammenfassung dieser Schriftstelle in Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil er sich gedemütigt hat, wird er erhöht. Der Weg nach oben führt nach unten. Er demütigt sich und wird erhöht. Er gibt auf und empfängt. Das ist auch der Weg für seine Gemeinde, für die Kreuzesgemeinde, die wir sind, Christen. Und mit dieser Bibelstelle aus Philipper 2 ist eine wunderbare Überleitung dann zu dem letzten Abschnitt in diesem Video und da gehen wir mal zur Offenbarung 5, Vers 13. Der Lobpreis der ganzen Schöpfung. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist. Ja, klingt genau das, was wir gerade gelesen haben. Auf der Erde, unter der Erde, im Himmel. Jedes Geschöpf, hörte ich sagen. Auch hier wieder kein Gesang, auch keine laute Stimme. Er hört sie sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Vergleich zu dem herrlichen Lobpreis der Gemeinde, der lauten Stimme der Engel, wirkt der Lobpreis der Schöpfung ja fast wie zähneknirschend, wie ein Muss. Und das ist genau das, was Philipperbrief sagt. Sie müssen ihn anerkennen. Sie müssen ihn loben. Sie müssen ihm die Ehre geben. Sie müssen bekennen, dass Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Sie müssen ihre Knie beugen. Sie müssen mit ihren Zungen bekennen, dass Jesus der Gottmensch ist, der regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie müssen. Sie kommen da nicht drum rum. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob, die Ehre, der Ruhm, die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. In alle Ewigkeit gebührt der dreieinigen Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Lob, Ehre, Ruhm und Macht. Heiliger Geist wird natürlich nicht speziell erwähnt, aber im Lamm sind die sieben Geister Gottes, also theologisch korrekt. So, die ganze Schöpfung erkennt die Gottheit Jesu an und bekennt seine Herrlichkeit und ehrt ihn als Gottmenschen. ohne Gesang, ohne laute Stimme, nicht mit viel Herz, aber sie müssen es trotzdem tun. Sie müssen es trotzdem. Es gibt in den Psalmen einige Bibelstellen, da heißt es, Könige kommen und werden dir schmeicheln. Sie werden schmeicheln. Und Psalm 2 zum Beispiel ruft uns auf und sagt zu den Königen der Erde, fallt vor ihm nieder, küsst dem Sohn die Füße, denn schnell entbrennt sein Zorn. Das ist nicht eine Anbetung aus großer Liebe und Dankbarkeit, sondern ein Muss. Und es kommt ein Punkt, wo jeder erkennen muss, dass Jesus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Genau wie in Philipper Kapitel 2. Wir lesen noch Vers 14 und die vier lebendigen Wesen, die Herrlichkeit Gottes betrachten und anschauen und über mit Augen bedeckt sind und ihn in seiner Herrlichkeit, seiner Weisheit anbeten Tag und Nacht. Sie rufen, sie sprechen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Herr, so wollen auch wir Amen sprechen zu diesem wunderbaren Text. Zu dir als Person, zu deinen Plänen wollen wir Amen sprechen. Und wir wollen uns eins machen mit diesen 24 Ältesten und wollen dieses Privileg des Lobpreises, dieses Privileg, dass wir den Gekreuzigten persönlich kennen, wollen wir wertschätzen, dankbar wertschätzen und es genießen. So eine Beziehung zu unserem Erlöser haben zu dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du diese Dinge, die wir jetzt gehört haben, dass du sie in unsere Herzen hineinsingst, dass wir bewegt werden darüber und dass wir eine neue Leidenschaft für Jesus als den Gekreuzigten, als das Lamm Gottes bekommen. In Jesu Namen. Amen. Ich werde unten alles reinschreiben. Die anderen Teile werde ich verlinken, die ihr euch anhören könnt als MP3, könnt ihr euch runterladen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ich was vergessen habe, wenn ich irgendeine Bibelstelle jetzt aus diesem Abschnitt komplett falsch ausgelegt habe, bitte lasst es mich wissen, lasst es ins Gespräch kommen. Ich freue mich immer, wenn Kommentare unter die Videos gesetzt werden, sodass wir miteinander in Verbindung bleiben können. Ich wünsche euch Gottes Segen. Geht mit dem Herrn, es lohnt sich. Tschüss.